Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Jena um 1800, das ist wohl eine echt wilde Zeit gewesen. Da treffen sich Goethe, Schiller, Novalis und auch Caroline Schlegel. Das Leben dieser Frau ist allein schon ein Buch wert, aber Kulturhistorikerin Andrea Wolf hat insgesamt die fabelhaften Rebellen untersucht. Ihr Buch erscheint heute und morgen liest sie dann daraus auch der Frankfurter Buchmesse. Guten Morgen, Frau Wolf.
Guten Morgen.
Weil Sie schon so lange in London leben, haben Sie dieses Buch über ein urdeutsches Thema auf Englisch geschrieben. Hat die Distanz über die Sprache geholfen, sich wieder zu nähern?
Ich würde das fast anders sagen. Das ist eher sogar so, dass ich dadurch, dass ich das fast als Ausländer sozusagen geschrieben habe, habe ich diese Frühromantiker, die doch einen ganz, ganz wichtigen Teil im deutschen Denken auch haben, also die Namen werden verehrt, die Werke werden verlesen, habe ich das eher von einer Distanz gesehen und habe auch gesehen, dass die ganz wichtig auch im internationalen Kontext sind. Also nicht nur zur deutschen Seele sprechen, sondern auch ganz wichtig waren, um die englischen Romantiker und die amerikanischen Transcendentalists zum Beispiel zu beeinflussen.
Heute würde man diesen Kreis der fabelhaften Rebellen wohl als Bubble bezeichnen. Was genau hat diesen Kreis ausgezeichnet?
Das war, ich würde sagen, eigentlich so der turbulenteste Freundeskreis der deutschen Geistesgeschichte, die das Ich wirklich ins Zentrum ihres Denkens gestellt haben und die Einheit zwischen Mensch und Natur und damit wirklich unser Denken über uns und über die Welt und über die Natur komplett von Grund auf verändert haben. Also ganz, ganz wichtig, also diese, das ist ja wirklich so das Who is Who der deutschen Denker und Poeten, die auch die eine Revolution des Geistes in den Gang gesetzt haben, die wir auch heute noch spüren.
Wenn wir das jetzt weiterdenken, ist Rebell sein dann leichter für jemanden, der privilegiert ist?
Nein, also natürlich schon, aber auf der anderen Seite, wenn man natürlich nicht privilegiert ist, hat man auch vielleicht mehr Gründe zu rebellieren. Also die fabelhaften Rebellen in dieser Geschichte, aus der Jena-Geschichte, kommen nicht alle aus reichen, aristokratischen Familien, aber natürlich schon so eher aus der deutschen Mittelklasse. Aber wenn wir uns zum Beispiel Caroline Schlegel angucken, oder um sie mit ihrem gesamten Namen vorzustellen, Caroline Michaelis Böhme Schlegel Schelling, eine Frau, die den Namen ihres Vaters und ihrer drei Ehemänner trug, die kam zwar aus einem gebildeten Haushalt, aber hat in ihrem Leben sehr, sehr viele Hindernisse in ihrem Leben verspürt. Also zum Beispiel hat sie jung geheiratet, war Witwe mit 24, wurde dann verhaftet von den Preußen als Sympathisantin der Französischen Revolution, hat dann im Gefängnis festgestellt, dass sie nach einem One-Night-Stand mit einem 18-jährigen Franzosen schwanger war. Aber all das hat sie nicht abgehalten davon. Einer der ganz, ganz wichtigen Frauen in der Frühromantik zu sein und eine Frau, die so ein bisschen aus der Geschichte rausgeschrieben worden ist, aber die das Herzstück eigentlich dieser Frühromantiker in Jena war. Eine ganz, ganz tolle, spannende Frau, die sicherlich nicht unbedingt ein privilegiertes Leben geführt hat.
Warum haben Sie sich dann nicht auf sie konzentriert?
Weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir die Menschen in ihrem Umfeld sehen. Also ich glaube, dass es eigentlich fast nie jemand gibt, der ganz alleine irgendwas verändert, sondern für mich, ich interessiere mich immer für Gruppen, weil ich glaube, dass Gruppen einen viel größeren Effekt auf unsere Geschichte haben. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand aus sich alleine nur heraus agiert. Und gerade diese Frühromantiker haben zusammengearbeitet, haben auch diese gemeinsame Arbeitsweise und die gemeinsamen Kunstwerke sozusagen, die sie kreiert haben, als etwas ganz Wichtiges empfunden. Und Caroline ist sozusagen so der Kitt, der alles zusammenhält.
Sie schauen ja aus dem Hier und Heute auf diese Rebellen und Rebellinnen. Wo haben Sie denn Spuren Ihres Denkens gefunden und was ist von Ihnen geblieben?
Also für mich steht im Mittelpunkt von den fabelhaften Rebellen wirklich dieses Verhältnis zwischen dem freien Willen und den Fallstricken des Egoismus, weil die Rebellen das Ich so ins Zentrum ihres Denkens gestellt haben. Und das ist eine Gratwanderung, die wir auch natürlich heute noch gehen. Also dahinter stehen zwei entscheidende Fragen. Wer bin ich als Individuum und wer bin ich als Mitglied einer Gruppe oder einer Gesellschaft? Also wie kann ich ein sinnvolles Leben führen, indem ich meinen Träumen folge, aber trotzdem ein moralisch guter Mensch sein. Und für mich war zum Beispiel, also die Pandemie ist ein ganz großartiges Beispiel. Also monatelang haben Millionen von uns ihre Grundrechte und Freiheiten aufgegeben, weil wir geglaubt haben, dass das Richtige für die Gesellschaft als Ganzes. Aber einige von uns haben darauf bestanden, dass ihre persönlichen Freiheiten wichtiger sind. Und dieser Moment in Jena, wo das Ich ins Zentrum der Philosophie und unseres Denkens gesetzt worden ist, das ist der Moment, wo das alles anfängt. Also wir leben heute in einer Gesellschaft, die vom Ich besessen ist. Also es gibt eine ganze Generation, die Me Generation heißt, aber das ist nicht die Ich-Bezogenheit, die damals der Jena-Kreis propagiert hat, sondern da ging es darum zu sagen, Freiheit, freier Wille kommt immer auch mit unserer moralischen Verpflichtung. Und das ist natürlich etwas, was wir heute vielleicht teilweise vergessen haben. Und deshalb ist für mich ist Geschichte sozusagen etwas, das sind keine verstaubten Ideen, die nichts mit uns zu tun haben, sondern die können uns Einblick auf die Gegenwart geben. Und das ist für mich dieser Moment in Jena am Ende des 18. Jahrhunderts.
Und wie blicken Sie dann auf die Rebellinnen der Gegenwart, auf Menschen, die mit Tomatensuppe auf Gemälde schmeißen und sich auf der Straße festkleben?
Also dazu muss man natürlich einmal sagen, dass ganz klar war, dass dieses Bild mit Glas abgedeckt war. Also zuerst habe ich auch einen Schreck gekriegt, als das passiert ist, aber da war nie die Gefahr, dass an dem Van Gogh was passieren kann. Aber für mich sind schon die Klimaaktivisten sind diese neuen Rebellen. Und zwar im ganz Positiven. Das sind die wichtigsten Rebellen heute. Die sind auch ein bisschen so wie die Frühromantiker. Also die Frühromantiker haben uns gezeigt, dass es diese Einheit gibt zwischen uns und der Natur, aber dass wir auch über unsere Gefühle und unsere Einbildungskraft reden müssen. Und in den Klimadebatten, zumindest in der politischen Arena heute, wird mir viel zu wenig über Gefühle und die Verbindung zur Natur gesprochen. Also wir werden bombardiert mit Statistiken, aber die Freundin Jena zum Beispiel wollten, wie es Novalis gesagt hat, die Wissenschaften poetisieren. Und ich glaube, dass wir heute auch Wissenschaftler und Ingenieure und Politiker, dass die nicht genug sind in der Klimakrise, sondern dass wir auch Künstler, Dichter, Musiker brauchen. Und da gibt es ganz viele Beispiele. Also es gibt zum Beispiel den dänischen Künstler Olaf Bohr Eliasson, der hat 12 Blöcke Gletschereis aus Grönland nach Paris, London und Kopenhagen gebracht, wo sie dann geschmolzen sind. Und das war für mich ein ganz greifbares Kunstwerk der Klimakrise. Das ist für viele Menschen viel verständlicher als Zahlen. Und ich glaube schon, dass viele Klimaaktivisten das heute auch verstanden haben, dass es nämlich nicht nur über die Zahlen geht, sondern dass es auch um die Gefühle geht dabei.
Fabelhafte Rebellen, so heißt das neue Buch von Kulturhistorikerin Andrea Wulff. Ich danke fürs Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke auch.